Und das war quasi eine Art Heiratsantrag. Gott als potenzieller Ehemann und Israel als Frau. Und das wäre dann Bundesschluss, ist quasi eine Heirat. Mr. und Mrs. dann. Und der Ehevermittler ist Mose. Und er sagt es Mose. Mose geht zu den Repräsentanten des Volkes. Und sie schließen den Bund. Dreimal sagen sie, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Also der Bund wird geschlossen. Und jetzt ist natürlich, wenn man einen Bund schließt und man gehört zusammen, will man auch zusammen leben. Mann und Frau, die heiraten, die wollen nicht 1000 Kilometer entfernt sein. Und deswegen hat man jetzt quasi die Idee der Stiftshütte. Es gibt mehrere Familienbilder, die gebraucht werden. Ein Bild ist Mann und Frau. Ein anderes Bild ist, dass Gott zu Mose sagt, er soll zu Pharao gehen und sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und das sind die zwei engsten menschlichen Verwandtschaftsbeziehungen, also Eltern und Kinder oder Mann und Frau. Und von daher ist es interessant, dass Gott tatsächlich hier ernst macht mit dem Thema, er will echt nahe kommen. Näher als Mann und Frau geht nicht und auch Vater und Sohn sind sehr eng. Und das, was Gott dann sagt, nachdem sie den Bund geschlossen haben in Kapitel 24 ist, in Kapitel 25 jetzt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und in Vers 40 heißt es danach im selben Zusammenhang, und sieh zu, dass du alles machst nach dem Plan, der dir auf dem Berge gezeigt ist. Hat man also jetzt Gott, sagt Mose, das ist so der Auftrag und ich habe dir das gezeigt und er sagt es dann weiter. Und dann sagt Gott auch noch zu gewissen Künstlern in Israel und damit kommen wir auf die Kunst, auf die vom Heiligen Geist inspirierte Kunst. Und da gab es einen Mann, der hieß Bezalel, der Sohn Uris. Und der kriegt einen anderen, der ihm helfen sollte. Und das war sozusagen der Oberaufseher von all den Sachen, die jetzt hergestellt werden würden. Und entsprechend gibt Gott die Kernidee an Mose. Das Volk will es machen, da müssen sie viel sammeln. Es geht um viel Gold, viel Silber, viel Kupfer. Aber das kommt zusammen. Und manchmal ist es interessant, wenn die Details erzählt werden, wo das herkommt, also wo das Kupfer herkommt und so. Und die Kernidee ist, Gott wohnt unter den Menschen. Im Tempel, 1. Könige 6 bis 8, wird der Tempel gebaut. Und bevor das losgeht, dass es geschieht, ermutigt Gott Salomo. In 1. Könige 6, 11 bis 13. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo, so sei es mit dem Hause, das du baust. Wirst du in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten und in ihnen wandeln, so will ich mein Wort an dir wahrmachen, das ich deinem Vater David gegeben habe und will wohnen unter Israel und will mein Volk Israel nicht verlassen. Wenn man guckt, wie weit ist das zeitlich auseinander, Exodus 25, also 2. Mose 25 und 1. Könige 6, es ist so, dass in Zusammenhang hier gesagt wird im Königewerk, dass ein zeitlicher Abstand ist vom Exodus aus Ägypten bis zur Zeit von Salomo von 480 Jahren. Das ist jetzt nicht genau der Abstand zum Tempelbau, aber es ist eine grobe Sache. Man hat also 12 mal 40 Jahre, die vergangen sind. Und wenn der Exodus nach der Frühdatierung 1446 war vor Christus, man kann das relativ genau datieren mit diesen 480 Jahren, und die haben 40 Jahre in der Wüste verbracht, aber die haben die Stiftshütte im ersten Jahr am Berg Sinai haben sie das schon gebaut. Also die haben das da gebaut und dann zusammengesetzt, und die Herrlichkeit des Herrn hat in Kapitel 40, in 2. Mose Kapitel 40 Besitz ergriffen von der Stiftshütte und dann war die funktionabel, ja, die funktionierte als Wohnung Gottes. Und das heißt, Kerngedanke von Stiftshütte und Tempel ist, Gott wohnt unter den Menschen. Das ist jetzt ein, ich habe da oben hingeschrieben, Tabernakel Oversicht, das ist holländisch. Ich habe mal im Internet geguckt, welche Bilder man ohne irgendwelche Copyrights zu verletzen nehmen kann. Und das ist eine gute Darstellung. Man hat hier die, das ist der, praktisch das Ganze ist Gottes Wohnung hier, plus sein Garten oder sein Vorhof, sein Hof. Und wenn man sich das anguckt, hier hat man eine Tür und die Himmelsrichtung ist festgelegt. Wir kommen darauf später zurück. Die Tür ist, wenn man von innen guckt, die Tür ist nach Osten. Also wenn einer kommt und er will rein in die Gegenwart Gottes, um vielleicht hier einen Stier als Opfer darzubringen, dann muss er von Osten kommen, geht Richtung Westen. Man hat also Norden, Süden, Osten, Westen. Das sind die Himmelsrichtungen. Das Ding wird genau nach diesen Himmelsrichtungen ausgerichtet und das wiederholt sich später beim Tempel. Da ist es dasselbe. Dass der Eingang zum Tempel ist von Osten und man bewegt sich, wenn man Gottes, hier ist das Allerheiligste, wenn man dem näher kommen will, bewegt man sich von Osten nach Westen. Hier hat man dann Raum, dort wird ein Altar aufgestellt, der ist aus Kupfer und man hat praktisch drei Metalle, die hier erwähnt werden, Gold, Silber und Kupfer. Und das ist, je näher man Gottes Heiligtum kommt, desto goldener wird das. Also man hat hier draußen, das ist aus Kupfer der Altar und das hier ist ein Becken mit Wasser, das ist aus Kupfer und dann, sobald man hier zum diesen Bereich kommt, ist das meiste aus Gold da innen drin und dann geht es praktisch darum, wie wird das im Boden verankert und so weiter und da wird teilweise dann auch, wird hier Silber eingesetzt an verschiedenen Stellen. Also Gold, Silber und Kupfer wurde gebraucht und die einzelnen Teile, die erwähnt werden, hier ist die Tür zu Gottes Haus. Hier geht man rein, hier kann man dann Gott Geschenke bringen. Die Geschenke heißen Opfer. Das sind verschiedene Arten von Opfern, die Gott dargebracht werden, je nachdem, worum es geht. Die meisten Sachen, die ein normaler Israelit liefert, die landen hier auf dem Altar, was Opfer betrifft. Dann die Priester müssen das machen. Die Privatpersonen dürfen das hier nicht machen, dass sie Opfer bringen. Und die Priester müssen immer, wenn sie entweder zum Altar gehen oder wenn sie ins Heilige gehen. Das Haus Gottes hier besteht aus zwei Hauptteilen, also die Stiftshütte innerhalb von seinem Garten oder von seinem Hof besteht aus dem Heiligen, das ist hier, und dem Allerheiligsten, das ist dort. Und getrennt wird das durch einen Vorhang. Und dann seht ihr hier, damit wir das sehen können, verschiedene Farben, blau, gelb, rot und darum was. Das sind verschiedene Decken, die darauf gelegt werden. Also ich habe hier auf Seite 1, wenn man sich das anguckt, in diesem Überblick, ich lese mal die wesentlichen Bestandteile vor, die Bundeslade, der Tisch, der Leuchter, die Wohnung, der kupferne Altar, der Vorhof, die Priester, die Altarweihe, Opfer, der goldene Altar, und das Becken. Das, was da sichtbar ist, ist hier auch drauf. Und wenn man sich das anguckt, hier bei der Wohnung, Stichwort Wohnung, da steht dann 10 Leinwandplanen, 11 Ziegenhaarplanen, eine Widderfelldecke, eine Tachasch-Hautdecke, 48 Bretter, Trennungsleinwand, Eingangsleinwand. Das Ganze ist der Offenbarungsort. Wenn man sich anguckt, die Sachen, die drüber gedeckt sind, das ist quasi Campen. Ne? Die Stiftshütte ist Campen. Gott campt mit Israel, die campen ja auch, die haben ihre Zelte. Und wenn man sich die Bücher Mose anguckt, dann war praktisch das Erste, was abgebaut wurde, war die Stiftshütte. Und das wurde dann abgebaut von dem Stamm Levi, wenn die Herrlichkeit des Herrn, die hier sichtbar war, über der Stiftshütte, über dem Allerheiligen, Heiligsten, über der Bundeslade. Da war tagsüber hier eine Wolkensäule sichtbar und nachts über eine Feuersäule. Und wenn die zu dem Zeitpunkt, wenn die sich hob, war das Aufbruchsignal. Also sobald die Wolkensäule Gottes, die hier über dem Allerheiligsten war, wenn die sich in die Höhe hob, und die Priester sahen das, das sahen natürlich auch die anderen, weil das war ja ein bisschen erhöht, das Ganze hier gegenüber den normalen Zelten, die flacher waren. Also man konnte das sehen. Dann war klar, jetzt müssen alle ihre Sachen einpacken und es geht weiter. Das war jetzt nicht permanent so, also es war nicht so, dass sie jeden Tag weiterreisten, sondern Mose hat eine Liste von den Plätzen aufgeschrieben, wann sie sozusagen, an welchen Plätzen sie waren. Aber das Interessante war, dass Gott immer das Signal gab. Und das heißt, es war ganz real. Er war quasi der Familienvater und er sagte, jetzt geht's weiter. Oder eben der Ehemann, der der Ehefrau signalisierte, jetzt müssen wir alles einpacken. Und das war also ganz real. Und wenn man jetzt sagt, hier ist Norden, hier ist Süden, hier ist Osten, hier ist Westen, war genau festgelegt, welche drei Stämme hier waren, welche drei Stämme hier, welche drei Stämme hier und welche drei Stämme hier. Die 12 Stämme wurden rundherum gemacht. Du hast also 600.000 plus Männer gehabt, als die aus Ägypten raus sind, plus die Ehefrauen, plus die Kinder. Wenn die im Durchschnitt 2 Kinder hatten, dann wären das entsprechend 4 mal 600.000, wären 2,4 Millionen. Wenn die im Durchschnitt 3 Kinder hatten, waren es halt mehr. Das war also eine Riesensache. Wenn das hier blinkt, was heißt das? Dass die Batterie gleich alle ist? Wir werden das dann sehen. Vielleicht habt ihr dann auch Batterien, um die auszutauschen, wenn der seinen Geist ausgibt. Man hat hier praktisch das Zentrum vom ganzen Volk. Also wir sagen ja manchmal, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Ja? Und die war oft zentral und das größte Gebäude im Dorf oder in der Stadt. In Köln zum Beispiel, das kann man von weit her sehen. Und ähnlich war das mit der Stiftshütte, besonders wenn natürlich noch die Wolkensäule und die Feuersäule darüber war. Die Einzelteile, wie gesagt, das ist der Vorhof, da war der Altar und das Wasserbecken. Und die Priester, wenn sie zum Altar wollten oder wenn sie ins Heilige wollten, ins Allerheiligste, konnten sie normalerweise nicht. Selbst das eine Mal, einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag, wo der Hohepriester da reingehen konnte, selbst der ging nicht wirklich rein, sondern der öffnete den Vorhang und der Vorhang wurde geöffnet und der hat in die Richtung das Blut gesprengt. Und der hat so viel Rauch geräuchert, das war ein Teil seiner Aufgaben an dem Tag, dass er selber nichts sieht. Er musste alles vollnebeln mit Rauch und dann ging er blind in die Gegenwart Gottes. Gott hat Israel gelehrt, dass er im Dunkel wohnen wollte. Und wenn du da reingingst als Hohepriester, war natürlich kein anderer da. Und du selber hast so viel Rauch gemacht, Räucherwerk, dass alles voll Nebel war. Und hast dann gewusst, in der Richtung ist die Bundeslade. Und hast das Blut in Richtung auf den Deckel gesprengt von den verschiedenen Opfern. Aber egal, ob man jetzt ins Heiligtum geht oder ins Allerheiligste geht oder in Richtung auf das Allerheiligste, wenn der Priester jedes Mal, wenn er hier hingeht an den Altar oder wenn er dahin ging, musste der sich waschen. Das Wasser hier hat reinigende Funktion und der musste sich dann waschen. Man hat hier im Heiligtum einen Tisch, einen Leuchter und einen zweiten Altar. Dieser Altar ist aus Kupfer draußen oder Bronze. Und dieser ist aus Gold. Also die Sachen hier sind in der Regel Holz, Akazienholz mit Gold überzogen. Also nicht massiv Gold, das wäre etwas sehr schwer zum Tragen. Und die mussten das ja letztlich am Ende 40 Jahre durch die Wüste tragen. Und später war die Stiftshütte auch noch in Israel, reiste die auch noch mit, bis sie dann in Shiloh oder später in Jerusalem war. Oder die Teile. Das Interessante ist, wenn man sich das anguckt, also man hat das wie beim Campen, wie gesagt, diese Dieser Part, die Wände von der Stiftshütte sind massiv, das ist Akazienholz mit Gold überzogen. Und ich habe gesagt, das sind 10 mal 1,5 Ellen gewesen, das heißt, es sind 15 Ellen. Eine Elle war entweder 46 cm oder 52 cm lang, je nachdem, ob es die kürzere oder die längere Elle war, aber nimmt man mal grob 50 cm, dann hat man bei 15 Ellen hat man dann 7,50 Meter Länge. Also die man dann quasi verbauen. Wo man dann die 48 Bretter, jedes Brett ist 1,5 Ellen lang und dann kann man die hier quasi rundum verbauen. Und das war mit Gold überzogen. Das gab also diesem Unterbau eine Festigkeit und dann wurde er von oben zugedeckt mit diesen verschiedenen Decken. Leinwand, Ziegenhaar, Widderfelldecke, Tachaschhautdecke. Ja? Fragen könnt ihr jederzeit stellen. Ich muss halt nur die Frage wiederholen. Wird das aufgenommen? Ja. Ja, sobald die Herrlichkeit des Herrn, wenn die Herrlichkeit des Herrn anwesend ist, also voll da ist, dann konnte in Kapitel 40 keiner rein und in 1. Könige bei der Einweihung auch nicht. Mose konnte in 2. Mose 40 nicht rein, also selbst Mose konnte nicht rein und in 1. Könige bei der Einweihung konnten die Priester auch nicht rein. Also ich gehe davon aus, dass das dann runterkam an dem Platz, dann war klar, hier soll jetzt das aufgebaut werden und dann waren die Leviten aufgeteilt. Die Leviten hatten Levi hatte 3 Söhne, Gerson, Kehat und Merari. Und diese 3 Geschlechter der Leviten waren aufgeteilt und hatten ihre Aufgaben. Die Priester, das war Aaron, ein Bruder von Mose und seine Nachkommen. Die waren auch von Levi, aber sozusagen viel, was da geschleppt werden musste und aufgebaut werden musste, das hing zusammen mit den Leviten, ja. Es ist also interessant, dass die Leviten quasi zuständig waren für Stiftshütte und später Tempel, also plus innerhalb Levis die Priester, aber auch für die Verkündigung des Wortes Gottes. Propheten waren besonders berufen, dass sie ein konkretes Wort für die Zeit sagen konnten, was Gott spricht, aber die Basis, das Grundgesetz war ja die Tora, die 5 Bücher Mose, und da waren die Leviten die Spezialisten und die stellten dann sowohl die Lehrer als auch die Richter, also die Rechtsunterweisung waren Leviten. Der Stamm hatte eine interessante Kopplung von Aufgaben. Er diente dazu, dass Gott gegenwärtig blieb durch diese Stiftshütten und Tempeldienste und er diente dazu, dass Gott zu Wort kam und dass ihm gehorcht wurde. Und die waren ihm am nächsten, also räumlich gesehen.
Ja, jetzt sind die Mauerteile. Wenn Menschen etwas Spaß machen, das mal nachzubauen oder nachzuzeigen, kann er weiter für den Menschen betrachten. Meine Frage ist allerdings, wie groß der Erfolg ist, dass man so über eine halbe Million geschlossen hat. Das ist irgendwie
Das war aber tatsächlich so. Ja, das war. Wenn man das quasi weiter anguckt, das ist jetzt das 2. Buch Mose, dann kommt das 3. Buch Mose, was noch Informationen gibt, 4. Buch Mose, 5. Buch Mose und im 5. Buch Mose sind sie dann schon an der Grenze vom Land nach 40 Jahren. Und da wird das auch nochmal bekräftigt, wenn sie im Land sind, dass es einen Ort gibt, wo sie alle hinkommen sollen. Das ist das zentrale Heiligtum. Ja. 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 Die Volksfrömmigkeit hat nachher sich anders entwickelt. Die haben das übernommen von den heidnischen Völkern. Das sind die Höhen, dass die immer, wenn da irgendwas schön war, haben sie da oben was gebaut. Und auf jeder Höhe war dann irgend so ein Heiligtum von irgendeinem Götzen. Ja, aber das war nicht im Sinne Gottes. Man merkt das an einer Stelle im Buch Josua, wo Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die hatten die Angst, weil sie getrennt waren von den anderen Israeliten durch den Jordan, dass die irgendwann sagen, ihr gehört nicht dazu. Und dann haben die sich beraten und haben Altar gebaut. Und das hat fast Krieg gegeben. Also wenn das liest im Buch Josua, weil die anderen haben das missverstanden. Die dachten, das ist neben dem einen Altar, den Gott erlaubt hat, ein zweiter, der in Konkurrenz dazu steht. Und die haben dann nachher gesagt, nein. Nein. Dieser Altar ist nicht aufgebaut, um Opfer zu bringen, sondern dieser Altar ist nur ein Denkzeichen, dass ihr niemals den Gedanken haben dürft, wir gehören nicht zu euch. Und dann wurde der Krieg abgewandt. Aber die haben schon mobil gemacht. Die waren schon im Begriff, Krieg zu führen. Und wenn ihr euch das bedenkt, dann merkt ihr, es gibt manchmal Gemeinden, die nennen ihr Gemeindehaus Bethaus. Es gibt viele Gemeinden, russlanddeutsche Gemeinden, die nennen ihr Gemeindehaus Bethaus. Das ist aus Jesaja genommen. Da heißt es, soll mein Haus nicht ein Bethaus heißen für alle Völker. Und da steht ein Missverständnis drin. Weil Bethäuser, also Versammlungshäuser, hier ist ein Versammlungshaus. Und die Identifikation von dem örtlichen Gemeindehaus und der Kirche mit der Gemeinde Gottes. Und das ist ein Irrtum. Die Juden haben unterschieden zwischen Synagogen im ersten Jahrhundert und Tempel. Der Tempel ist einer. Den kopierst du nicht. Und die Synagoge, wo man zusammenkommt am Sabbat, um das Wort Gottes vorzulesen, das ist örtlich. Aber Tempel gab es nur einen. Das heißt, wenn Leute ihr Gemeindehaus Bethaus nennen und dabei an Jesaja denken, dann gibt es 1000 Bethäuser. Unser Bethaus. Ja? Und das ist undenkbar, weil es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Gemeinde Gottes und deswegen ist es nicht erlaubt gewesen, neben dem Tempel noch einen zweiten Tempel zu bauen. Das wäre dann sofort ein nicht legitimer Tempel gewesen. Die Israeliten haben öfters dagegen verstoßen. Im Nordreich, als sie sich trennten von Salomo, das geschah ja nach Salomos Tod, das ging ja schnell. Der Tempel wurde gebaut für alle und das war eine Generation unter Rehabiam. Da hatte Jerobeam, der Israel sündig machte, den hatte Gott gesalbt durch einen Propheten und Gott hat ihn zum König gemacht, aber der hat dann gedacht, wenn die jetzt alle nach Jerusalem gehen für die Feste, dann bringen die mich um und mein Königtum hat keinen Bestand. Dann hat ein Bethel und Dan zwei Heiligtümer gemacht und es steht immer, über diesen Mann steht immer, er war der, der Israel sündig machte, also allein schon, dass er Nummer 2 und Nummer 3 gebaut hat und dann hat er dort einen Stier, so wie in Ägypten, das goldene Kalb, was sie gemacht haben, aufgestellt und gesagt, Israel, das ist der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und hat dann praktisch zwei neue Tempel gebaut oder Anbetungsstätten für seinen Götzen, hat ihn Herrn genannt, also nicht Baal oder so, sondern hat ihn Herrn genannt, aber es war ein ägyptisches Stierbild, also Synkretismus. Er hat das Bild einer ägyptischen Gottheit genommen und hat es einfach identifiziert mit dem Herrn, das ist also ganz modern. Viele Leute sagen ja, alle Religionen sind gleich und ist nur der Name unterschiedlich. Und das war also sozusagen gesunder Menschenverstand, um politisch am Leben zu bleiben. Und dadurch ging er als einer der größten Sünder der israelitischen Geschichte in die Geschichte ein. Ja? Die Ausrichtung? Also wenn die sich danach richten und die Kirche so ausrichten, und auch sonst ist der Aufbau der Stiftshütte teilweise übernommen worden. Also die Kirchen Europas richteten sich nachher, als es möglich war und die Christen nicht mehr verfolgt wurden, hatten die römische Basilika als Vorbild. Das war ein Großbau. Und die alten Kirchen in den ersten Jahrhunderten, sobald es möglich war und das erlaubte Religion war, dass du also nach Konstantins, dann konnte man große Gebäude bauen und dann haben sie praktisch ein großes Gebäude kopiert von den Römern, die Basilika, und dann hat sich das da weiterentwickelt, mit Blick dann auch auf die Bibel. Und da wurde Quatsch, die Stiftshütte, die dann auch teilweise im Tempel kopiert wurde, manches übernommen auch von den Christen. Ja. Also, wenn man sich die Symbolik anguckt, also hier hatte ich so den Überblick gezeigt mit diesen Teilen, und wir gucken uns dann, wie ich eben gesagt habe, einzelne Sachen an. Und wenn man jetzt den Tempel nimmt, und da habe ich die Texte genommen, und man fragt sich, was ist das hier? Eigentlich ist es die Wohnung Gottes, okay. Aber dann gibt es ja Hinweise, zum Beispiel wird gesagt, 60 Ellen lang, 20 breit, 30 hoch. Ja, 60 Ellen werden dann grob 30 Meter lang. 10 Meter breit, 15 Meter hoch. Das war schon ein ordentlicher Bau dann. Wenn man 3 Meter plus für ein Stockwerk rechnet, dann konnte man am Rande von dem Tempel dann viele Vorratskammern bauen. Das hat er gemacht. Und die Wände wurden vertäfelt mit Zedernholz. Das war dann aus dem Libanon. Da hat er extra ein Handelsabkommen mit den Leuten von Tyrus gemacht. Und der Boden auch. Und dann das Allerheiligste war 20 mal 20 mal 20 Ellen. Das wären also grob gesehen 10 mal 10 mal 10 Meter. Und ein Würfel. Dann wurde der Altar aus Zedernholz gemacht und mit Gold überzogen, der da vor dem Allerheiligsten stand. Das war dann die Entsprechung von dem Räucheraltar in der Stiftshütte. Und die Maße waren alle größer. Also im Tempel, jetzt muss man das ja nicht rumtragen, und deswegen war da teilweise mehr Teile. Du hast ein Leuchter in der Stiftshütte, du hast 10 Leuchter beim Salomo zur Beleuchtung vom Heiligen. Und also es konnte alles größer sein und zum Teil wurden auch mehr Sachen dahin getan. Das Ganze aus wurde innen mit Gold überzogen. Dann hat man 2 Cherubim, also nicht auf der Bundeslade die 2 Cherubim, sondern jetzt 2 extra Cherubim. Und die Cherubim waren 10 Ellen hoch. Das sind also 5 Meter. Und die füllten mit ihren 2 Flügeln von 5 Ellen die ganze Weite des Chorraums aus. Das ist also, du hast jetzt hier ein Cherub, der 10 Ellen hoch ist, das sind also 5 Meter. Das ist also, er ist größer als Goliath. Und dann breitet er die Flügel aus und 5 Ellen in die eine Richtung, 5 in die andere. Und der Kollege ist direkt daneben mit seinen 5 Ellen hier und 5. Das heißt, die 20 Ellen werden total abgedeckt. Und die Idee ist, dass Gott quasi durch die Cherubim sein Zentrum schützt. Also das Bedecken der Flügel ist die Idee vom Schutz. Also so wie ein Vogel die Küken schützt. Natürlich sind die Cherubim nicht die Eltern von Gott, aber sie haben den Dienst, das zu gewährleisten, dass kein Wesen ohne Audienz zum König vordringen kann. Und das sind nicht die einzigen Cherubim im Tempel und auch nicht die einzigen Cherubim in der Stiftshütte. Bei der Stiftshütte hat man die 2 Cherubim direkt bei der Bundeslade und die schauen sich möglicherweise an und strecken auch ihre Flügel so aus, man weiß nicht, wie das war. Und das anzugucken war auch verboten. Also die Leviten hatten immer die Aufgabe, ein paar von den Leviten hatten die Aufgabe, die Bundeslade immer abzudecken. Wir kommen später zu der Bundeslade, die dürfte praktisch keiner sehen, kein Normalsterblicher. Bevor die transportiert wurde die auch zugedeckt. Man hat an allen Wänden des Allerheiligsten Schnitzwerk von Cherubim, Palm und Blumenwerk. Ich werde das gleich mal vorlesen, dass man das so hört im Originalton. Ab Vers 29, 6, 29. Der Boden ist mit Gold überzogen. Die Tür des Chorraums ist mit Schnitzwerk von Cherubim, Palm und Blumen. Die Tür der Tempelhalle ist mit Schnitzwerk von Cherubim, Palm und Blumen und natürlich wieder überzogen mit Gold. Man hat 2 Säulen aus Kupfer, Jachin und Boas davor, dem Tempel. die haben 200 Granatäpfel. Man hat dann das Meer mit 2000 Eimern Fassungsvermögen. Und das, was Sie jetzt gerade gesehen haben bei der Stiftshütte, das war diese kleine Schüssel Wasser. Das ist jetzt ein riesen Swimmingpool. Der ist da aufgestellt. Also im Vergleich zu dem, was vorher war, 2000 Eimer, das sind also einige 1000 Liter Wasser. Und man hat Gestelle mit Löwen, Rindern und Cherubim und Kränzen und mit Cherubim, Löwen, Palmbäumen und Kränzen. Die zusätzlich zu dem Wasser im Meer hat man dann noch Gestelle für die ganzen Opfer, wenn man die Opfertiere säubern muss, bevor man die Teile dann auf den Altar tut. Also sie werden geschlachtet, die Tiere, und dann werden die ja noch bearbeitet. Da braucht man viel Wasser und das ist bereitgestellt durch diese Gestelle, diese kunstvollen Gestelle. Und dann hat man den goldenen Altar für das Haus des Herrn, den goldenen Tisch, 5 goldene Leuchter zur Rechten, 5 Leuchter zur Linken. Also aus dem einen Leuchter werden 10 hier vom Chorraum mit goldenen Lampen und Lichtscheren. Ich lese jetzt mal Kapitel 6 ab Vers 29. Und dann lassen wir uns mal auf uns einwirken, was das für einen Eindruck gibt. Es ist jetzt das Innere vom Tempel. An allen Wänden des Hauses ließ er ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palm und Blumenwerk. Also man hat hier Holz und dieses Holz kann man schnitzen, aber wenn es mit Gold überzogen ist, ist es also praktisch, ist es so eine Art Relief. Also man sieht, das ist dreidimensional, das ist nicht flach, das ist geschnitzt. Das heißt, das war eine ziemliche Arbeit und auch eine ziemliche künstlerische Leistung. Und das, was man dabei sieht, ist, ließ ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palm und Blumenwerk innen und außen. Auch überzog er innen und außen den Boden mit Goldblech. Und an der Tür des Allerheiligsten machte er 2 Türflügel von Ölbaumholz mit 5-eckigen Pfosten und ließ Schnitzwerk darauf machen von Cherubim, Palm und Blumenwerk und überzog sie mit Goldblech. Ebenso machte er auch an der Tür der Tempelhalle 4-eckige Pfosten von Ölbaumholz und 2 Türen von Zypressenholz, sodass jede Tür 2 Flügel hatte, die sich drehten, und machte Schnitzwerk darauf von Cherubim, Palm und Blumenwerk und überzog es mit Gold, genau wie es eingegraben war. Er baute auch den inneren Vorhof von 3 Schichten behauener Steine und von einer Schicht Zedernbalken. Im 4. Jahr im Monat Sif wurde der Grund gelegt zum Hause des Herrn, und im 11. Jahr im Monat Bul, das ist der 8. Monat, wurde das Haus vollendet, wie es sein sollte, sodass sie 7 Jahre daran bauten. Ihr stellt euch vor, du wärst Priester, ja. Du bist Priester und bist jetzt im Heiligen und guckst jetzt links und rechts und auf den Boden. Was siehst du? Gold. Du siehst hier Gold, du siehst da Gold. Alles ist Gold, aber du siehst mehr als Gold. Sozusagen die Tapete ist Gold. Ist überall Gold. Was siehst du noch? Ja, welche Sachen? Ja, und was ist das? Wenn du Cherubim siehst, Palm, Blumen, was ist das? Ja, das ist es. Das ist ein Garten, du hast Blumen, du hast Bäume, du hast Cherubim. Und wenn du in der Bibel guckst, wo gab es früher mal Cherubim, Bäume und Blumen? Das ist der Garten Eden. Das heißt, der Tempel ist durch die Sünde Paradise lost und jetzt durch den Bund Gottes mit Israel Paradise regained. Ja, das Paradies ist wieder gewonnen. Das ist die Symbolik vom Tempel. Und die Cherubim hat man in 1. Mose 3 zum ersten Mal, wo die Menschen gesündigt hatten, da setzt Gott in Kapitel 3 die Cherubim hin mit dem flammenden, blitzenden Schwert. Das ist das Element, wo ich sagte, Bodyguards oder eben, gewiss, Gott braucht keinen Bodyguard, aber es hat ihm halt gefallen, die zu kreieren, die Cherubim. Und die Cherubim tauchen nur in der Gegenwart Gottes auf. Es gibt ja Engelwesen, die schickt er mal weg und die kommen dann als Boten zu uns Menschen oder irgendwo hin, aber die Cherubim sind überall, wo sie erwähnt werden, sind in der Gegenwart Gottes. Und ich schließe daraus, dass die halt dahin gehören. Also die werden, deswegen nenne ich die jetzt persönlich auch nicht wirklich Engel. Engel würde beinhalten, dass einer geschickt wird und woanders hinkommt. Oft wird so Engel als Oberbegriff genommen und da werden dann Cherubim und Seraphim eingeschlossen. Aber man sieht die, auch im Paradies war ja eigentlich der Ort, wo Adam und Eva Gott erlebt haben. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, 1. Mose 3,23, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor den Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Also das ganze Paradies, wenn man daran denkt, wenn man sich das anguckt, das war ja, da war ein Fluss, der teilte sich in vier Arme und hat dann ganze Länder versorgt mit Wasser, Euphrat und Tigris und Hiddekel. Und das heißt, das Paradies war wohl hochgelegen auf einem Berg, das war der Berg Gottes, der Berg des Paradieses. Und in Hesekiel wird das Berg Gottes genannt und deswegen, wenn Jerusalem erwählt wird auf dem Berg und man musste dann immer hochgehen nach Jerusalem in den Abend des Paradies nach, wo man hochgehen musste, und der Weg war diesmal frei und der ist nicht verstellt durch Cherubim, sondern die Israeliten gehören zu Gott und Gott gehört zu ihnen. Das ist der Sinn vom Gott wohnt unter seinem Volk. Wenn man jetzt hier noch guckt, bei diesem Löwen und Rinder, das kennen wir ja. An welcher Bibelstelle kommen Löwen, Rinder und Cherubim auch vor? Ja. In Offenbarung 4, da hat man die vier lebendigen Wesen von Hesekiel 1 und die kommen also in Hesekiel 1 vor und in Hesekiel 10. Und wenn man sich überlegt, warum kommen hier Löwen, Rinder und Cherubim vor? Und dann kommt ja noch dort in Hesekiel 1 das Gesicht des Menschen. Das wird hier vertreten durch die Priester. Das sind ja Menschen, die rumlaufen. Und man hat also präsent im Tempel Salomos hat man Löwen, Rinder und Cherubim. Der Adler kommt jetzt hier nicht vor. Und man hat Menschen. Und bei Hesekiel sind diese Wesen, die den Thron tragen, haben vier Gesichter in Kapitel 1. Löwe, Adler, Mensch und Stier. Und Kapitel 10 wird der Stier, glaube ich, ausgetauscht für den Cherub. Und wenn man sich überlegt, was ist das? Das ist immer die Top-Repräsentation. Also Löwe, König der wilden Tiere, Rinder, das stärkste Haustier, das die Israeliten hatten. In Indien wäre das wohl der Elefant. Und der Adler, der König der Lüfte. Und wahrscheinlich waren die Cherubim so eine Art Top im Himmel. Ich meine, es gibt, die sind direkt, die vier Wesen tragen den Thron in Hesekiel 1 und sind Gott so nahe. Und in Offenbarung 4, die vier lebendigen Wesen sitzen, die auch direkt um den Thron rum und die 24 Ältesten sind sozusagen die nächste Riege. Und es ist interessant, dass es hier, was hat das Meer und was hat das Wasser sozusagen mit denen zu tun, kann man sich die Frage stellen. Wenn man in 1. Könige 8 dann auf das Gebet guckt von Salomo, dann wird durch das Gebet auch manches erläutert. Es geht um die Einweihung und dass Gott anbefiehlt. Und da heißt es in Kapitel 8, Vers 27, ich lese jetzt nicht alle Verse, sondern nur dies jetzt, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wolltest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wolltest hören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte, und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wolltest du gnädig sein. Und wenn man das Ganze liest, was er da betet in Kapitel 8, das ist ja ein längeres Gebet, dann merkt man, eigentlich wohnt Gott im Himmel. Und Der Tempel, auch wenn er viel größer ist als die Stiftshütte, ist eine Miniatur. Auch die Stiftshütte ist eine Miniatur. Und wir werden sehen, dass praktisch das Thema von Gottes Wohnen weitergeht. Man hat das in diesen Stellen, Psalm 2, die Völker toben gegen Gott und der im Himmel wohnt oder der im Himmel sitzt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Also Gott sieht das alles von oben an und schüttelt sich vor Lachen über das, was hier auf der Erde passiert, auch an Antigöttlichem. Dann sollten wir uns manchmal ein Vorbild nehmen. Gott ist, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und das wird hier öfters in den Psalmen gesagt. Man hat es in Prediger, Gott ist im Himmel, du bist auf der Erden. Jesaja 66, 1 und 2 auch die Idee, was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Das ist alles meins. Ja, was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Auch im Jesaja, ähnlich wie im Gebet von Salomo. Auch in Kapitel 57 wird vorausgesetzt, dass Gott im Himmel wohnt. Jeremia 23 ist bemerkenswert. Da heißt es, das will ich lesen. Da heißt es in 23, 23 und 24, wenn ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Das ist ein ziemlich großer Gedanke. Das heißt, Gott ist überall gegenwärtig in seiner Schöpfung, im Himmel und auf der Erde, aber er ist auch darüber hinaus, also sozusagen, er ist jenseits von Raum und Zeit, aber was er geschaffen hat, erfüllt er ganz und er sieht alles, was er geschaffen hat und auch jeden Menschen. In Hesekiel 1 wird dann auch vorausgesetzt, dass Gott über den Himmeln thront, also dieser Thronwagen Gottes, den er dort sieht, ganz ähnlich wie die Bundeslade, der hat verschiedene Ebenen und die Cherubim tragen das und dann kommt etwas, das repräsentiert die Himmel und dann ist der Thron Gottes ist über den Himmel. Das ist das, was ich sagte, Gott ist auch jenseits der Schöpfung. Er ist der Schöpfer und er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Interessant ist dieser Vers in Jesaja 57, Vers 15, der ist auch ganz wichtig zum Thema, wenn man denkt, was ist die Wohnung Gottes? Dann hat man hier Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Herr, ich lese mal Vers 14 mit, und er spricht, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Das ist jetzt innerhalb vom Alten Testament auch ein ziemlich großartiger Gedanke. Du hast hier quasi drei Orte in der Höhe, im Heiligtum und bei dem Menschen, der zerschlagenen und demütigen Geistes ist. In der Höhe, das wäre der Himmel. Im Heiligtum, das wäre in Jerusalem. Und dann bei jedem Menschen, also Gott kann bei Menschen leben. Jesus sagt das ja so. Selig sind die Armen im Geist, denn sie, das Himmelreich ist ihr. Das ist genau dasselbe. Das Himmelreich ist ihr, das heißt, Gott ist ihrer und sie gehören zu Gott. Und hier ist aber das so formuliert, dass Gott in dem Menschen wohnt, der so ist. Was natürlich ein fantastischer Gedanke ist. Und Römer 8, Vers, Jesaja 8, Vers 14 kommt das auch nochmal vor. Da heißt es, und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häupter Israel. Also praktisch, Gott ist sowohl ein Heiligtum als auch ein Stein des Anstoßes. Also für die, die glauben und auf ihn vertrauen, ist Gott selber für sie zum Heiligtum. Ähnlich wie Jesaja 57, 15 sagt. Aber die, die ihn ablehnen, die stoßen sich an ihm und die werden an ihm zu Schanden. Gottes Wohnen im Gläubigen. Upsala. Habe ich das schon? Gottes Wohnen in Christus. Ihr habt ja hier auch diesen Zettel, wo ich dann durch die Zeiten durchgehe. Das mache ich jetzt also auch. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Vorher redet er vom Wort, vom Logos, durch das alles geschaffen ist. Und jetzt wird das Wort Fleisch, es wird Mensch und wohnte unter uns. Und das Wort für Wohnen heißt Zelten. Das ist also wie die Stiftshütte, dasselbe, also das Verbum, das zur Stiftshütte passt. Das heißt, die Idee ist, dass Christus der Tempel ist. Dass in Christus, im Menschen Christus, Gott gegenwärtig ist, wie in der Stiftshütte. Und die Fülle wird auch erwähnt. Man hat die Fülle Gottes in der Stiftshütte, 2. Mose 40. Man hat die Fülle Gottes, der Herrlichkeit Gottes im Tempel, als er eingeweiht wird, 1. Könige 8. Und hier hat man auch voller Gnade und Wahrheit. Das Interessante ist jetzt aber der Kontrast. In Stiftshütte und Tempel kommt keiner rein. Und jetzt hier heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja. Voller Gnade und Wahrheit. Und dann sagt er nachher, das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Da hat man die Revolution. Das Wohnen Gottes wird praktisch völlig revolutioniert. Indem Gott Mensch wird und für uns stirbt am Kreuz in Christus, öffnet sich ein Meer von Gnade, das niemand ausschöpfen kann. Merkt ihr, dass durch die Bildlichkeit im Alten Testament hier ist ein Fortschritt, und das finde ich das Tolle bei der Bibel. Das Thema ist dasselbe und das Wohnen ändert sich. Der Vorhang zerreißt, als Christus stirbt. Es ist sagenhaft. Also wenn man Jude war und begreift, was da passiert ist, als jüdischer Priester zum Beispiel, der es vielleicht gesehen hat, da bist du geschockt, ja. Und in 1,51, da sagt der Nathanael, als Jesus ihm nachweist, sozusagen, was er kann, da sagt er, du bist der König von Israel. Und dann sagt Jesus ihm, das bisschen hat schon ausgereicht, was ich dir gesagt habe. Deswegen glaubst du, du wirst noch Größeres sehen. Und dann sagt er in diesem Vers 1,51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Wo im Alten Testament hat es das gegeben, dass die Himmel offen sind und die Engel rauf und runter gehen? Ja, Bethel, das Haus Gottes. Als er aufwacht, sagt er, das ist nichts anderes als das Haus Gottes. Bet, Haus, El. Das Haus Gottes ist Tempel. Bet, El ist Haus Gottes. Das heißt, der sagt Nathanael, du kriegst einiges, jetzt kommt Kino vom Besten, ja. Du wirst Dinge sehen mit mir zusammen, die sind sagenhaft. Das bisschen, was ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, als Philippus dich angesprochen hat, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Also er kriegt Gewaltiges, was halt im Johannesevangelium drinsteht. Er hat viel davon miterlebt. In 2,19 sagen sie Jesus, was für ein Zeichen tust du, dass du die Vollmacht hast, dich hier so aufzuführen im Tempel und hier das ganze Programm hier umzuschmeißen? Und dann sagt er, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und die missverstehen ihn, dass sie an den Tempel in Stein denken, weil der schon eben jahrzehntelang im Bau ist, von Herodes und von anderen jetzt noch weiter ausgebaut wird. Und er meint aber den Tempel seines Leibes. Wenn er sagt, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn aufrichten, was beinhaltet das? Was würde er machen? Sie brechen ihn ab am Kreuz, er liegt im Grab. Ja, wer hat ihn auferweckt? Er selber. Das ist das Interessante. Oft denken die Leute, Gott, der Vater hat ihn auferweckt. Ja, das hat er auch gemacht. Der Heilige Geist hat ihn auferweckt. Da hast du immer Bibelstellen dafür. Er sagt als Zeichen seiner Vollmacht, Johannes 10, ich habe Macht, mein Leben zu geben und mein Leben wieder zu nehmen. Hier sagt er, mein Zeichen ist die Selbstauferweckung. Also er hat sich selber auferweckt. Er ist Gott. Kein Mensch kann sich selber, wenn er tot ist, auferwecken. Gott kann alles. In Matthäus 12,6 sagt er auch, hier ist Größeres als der Tempel. Der Tempel in Jerusalem war ja ein Haus und er sagt von sich, er ist größer als das Haus. Das heißt, das Haus ist halt, wie ich sagte, ist eine Miniatur, ein kleines, schwaches Schattenbild von der Realität. Das Eigentliche ist Christus. Wir haben jetzt eine Pause von 10 Minuten.